NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an diesem Freitag mit diesen Themen. Antiterrorfahndung. Aus Paris, Berlin und nach einer Schießerei in Belgien melden die Sicherheitsbehörden Festnahmen von mutmaßlich militanten Islamisten. Wir berichten und kommentieren. Außerdem im Echo des Tages Burgfrieden bei der AfD. Bernd Lucke wird alleiniger Parteichef. Der Bundestag debattiert das umstrittene TTIP-Abkommen. Im EDATI-Untersuchungsausschuss sollen prominente weitere Zeugen gehört werden. Die Grüne Woche in Berlin ist für die Besucher eröffnet und dann noch zwei höchstrichterliche Urteile. Das atomare Zwischenlager Brunsbüttel hat danach keine gültige Betriebserlaubnis und Balkonbewohner können sich gegen rauchende Nachbarn zur Wehr setzen. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Die französische Polizei hat heute 12 Verdächtige festgenommen, die offenbar Komplizen jenes Islamisten gewesen sein sollen, der vor gut einer Woche in Paris einen koscheren Supermarkt überfallen hatte und dabei 4 Menschen ermordete. In Pontoise, ganz in der Nähe der französischen Hauptstadt, nahmen derweil Angehörige, Kollegen und Politiker Abschied vom Karikaturisten Sharp, dem Chef der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Sharp war zusammen mit anderen Redaktionsmitgliedern von islamistischen Terroristen erschossen worden. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Mon Sharp. Comment écrire une fin?
Mein Sharp, wie soll ich ein Ende schreiben für diese Rede? Fragte ein verzweifelter Patrick Peloux, ein enger Freund des Zeichners. Sharp, bitte antworte mir eines Tages. Nur noch ein einziges Mal.
Juste une dernière fois.
Frankreich trauert immer noch. Es trauert, aber es lässt sich seinen Humor nicht verbieten. Hunderte Menschen weinten und lachten auf der Trauerfeier, als Luce, der Zeichner, der Überlebte, sich ausmalte, was Sharp wohl als nächstes skizziert hätte.
Sharp, tu aurais fait d'autres dessins. Je pense que tu aurais aussi dessiné Marine Le Pen.
Ich stelle mir vor, du hättest eine Zeichnung von Marine Le Pen gemacht, von ihrem riesigen Mund. Und unter dem Mund ganz klein ein Schild, auf dem steht Je suis Charlie.
Sous le nez.
Wie ein Schnurrbart. Und hält 2 Finger an die Oberlippe. Lachend und weinend verabschiedet sich Frankreich von den Toten und auch der US-Außenminister erweist ihnen die letzte Ehre. John Kerry ist nach Paris gekommen. Er legt Blumen nieder an den Orten, wo die Attentäter insgesamt 17 Menschen erschossen haben. Er trifft sich auch mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius, der später erklärt, John Kerry hat mir gesagt, er hat im Fernsehen gesehen, wie viele Menschen am Sonntag demonstriert haben. Und er hat mir gesagt, wie leid es ihm tut, dass er nicht beim Marsch der Millionen dabei sein konnte. Staatspräsident Hollande hat die Entschuldigung angenommen. Frankreich und die USA müssten zusammenstehen, denn alle wüssten, es herrscht Krieg. Was wir auch immer an Meinungsverschiedenheiten haben und hatten. Wir haben einen gemeinsamen Feind und wir müssen ihn beim Namen nennen. Er heißt Terrorismus. Wir werden ihn bekämpfen. Das ist kein Krieg gegen eine Religion, sondern ein Krieg gegen den Hass.
Une guerre contre la haine.
Im Krieg gegen den Hass haben die französischen Behörden am Morgen 12 Menschen festgenommen. Sie sollen dem Attentäter, der in einem jüdischen Supermarkt 4 Menschen erschossen hat, Waffen und Fahrzeuge besorgt haben.
Ces interpellations montrent la détermination de l'État.
Diese Verhaftungen zeigen, dass der Staat, dass seine Sicherheitskräfte entschlossen sind, das Terroristennetzwerk zu zerschlagen, alle Komplizen der Attentäter ausfindig zu machen, sagt Premierminister Manuel Valls. Wir werden weitermachen, denn die Bedrohung ist nach wie vor sehr hoch.
D'agir, puisque la menace est un très haut niveau.
Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigt ein Zwischenfall vom Mittag. Ein psychisch instabiler Mann hat in einer Poststelle in Colombes, nordwestlich von Paris, 2 Geiseln genommen. Sofort sperrten Spezialeinheiten der Polizei das Gelände weiträumig ab. Hubschrauber kreisten über den Dächern. Diese Geiselnahme immerhin ging glimpflich aus. Nach etwa 2 Stunden ergab sich der Mann. Sein Motiv ist unklar. Er hat aber wohl nichts mit islamistischen Terroristen zu tun.
Nach Berlin. Auch hier gab es Festnahmen, wie auch in anderen deutschen Städten. 2 Haftbefehle gegen mutmaßliche Islamisten wurden vollstreckt. Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Aus Berlin, Michael Götschenberg.
Am Morgen war die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot gegen eine Islamistengruppe vorgegangen. 2 Männer wurden festgenommen. Einer von ihnen soll die Terrororganisation Islamischer Staat finanziell unterstützt haben. Der andere, der Kopf der Gruppe, wollte offenbar nach Syrien ausreisen, um dort Anschläge zu verüben. Der Zugriff in Berlin reiht sich ein in eine ganze Kette von Razzien und Verhaftungen in der islamistischen Szene bundesweit. In Dienstlaken, Wolfsburg, Köln, Düsseldorf und Pforzheim. Auch dort gingen die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Tagen gegen islamistische Gruppen vor oder nahmen einzelne sogenannte Gefährder fest.
Ob Sie da nun Zusammenhänge sehen wollen oder bewerten wollen, ob das jetzt schneller geschieht, als das vielleicht vor den Attentaten in Paris geschehen ist, das ist eine Bewertung, die ich Ihnen überlassen möchte,
stellte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums heute vage fest. Dabei besteht kein Zweifel daran, dass Paris die Lage verändert hat, auch in Deutschland. Zwar gilt, nach wie vor gibt es keine Erkenntnisse über konkrete Planungen für Anschläge in Deutschland.
An dieser Bewertung und dieser Beschreibung der Sicherheitslage sind im Moment aus Sicht des Bundesinnenministeriums keine Änderungen veranlasst.
Allerdings ist man offenbar auf Landesebene besonders sensibilisiert, heißt es in Sicherheitskreisen. Deshalb werde nun bei Gruppen oder einzelnen Gefährdern, die man bereits seit geraumer Zeit im Visier hat, zum jetzigen Zeitpunkt zugegriffen. Zu Recht, sagt Clemens Binninger, CDU-Bundestagsabgeordneter und Sicherheitsexperte seiner Fraktion.
Es ist eigentlich eine logische Konsequenz, weil sich die Sicherheitslage, die vorher schon ernst war, noch mal deutlich verschärft hat und natürlich auch dadurch die Annahmen noch plausibler geworden sind, dass wir mit Anschlägen rechnen müssen. Insofern, glaube ich, ist die erhöhte Wachsamkeit und eine Neubewertung der Gefährlichkeit jetzt ein wesentlicher Grund für die Zunahme an Razzien oder auch Festnahmen.
Allerdings sind die Zugriffe der vergangenen Tage offenbar weitgehend Alleingänge der jeweiligen Landesbehörden gewesen. Der Informationsaustausch habe sich sehr in Grenzen gehalten, stellt man in Sicherheitskreisen kritisch fest. So hat vor allem der Zugriff auf die islamistische Gruppe in Wolfsburg bei Experten für Verwunderung gesorgt. Auch die Berliner Islamisten standen schon seit langem unter Beobachtung. Hier allerdings stand die Ausreise eines der beiden Verhafteten nach Syrien offenbar unmittelbar bevor. Einig ist man sich, dass die potenziell größte Gefahr von denen ausgeht, die bereits im Dschihad in Syrien oder im Irak waren und nach Deutschland zurückgekehrt sind. Das sind rund 180. Denn niemand hat das Personal, sie alle, geschweige denn rund um die Uhr, zu beobachten.
Was die wahrscheinlich islamistische Zelle in Belgien, in Verviers, nahe der deutschen Grenze geplant haben könnte, das wird wohl erst in den nächsten Tagen detaillierter bekannt werden. Bei der Polizeiaktion kamen zwei Männer ums Leben, die sofort das Feuer auf die Beamten eröffnet hatten. Heute, am Tag danach, wird in Belgien klar, dass das Land wohl nur knapp einem massiven Anschlag entgangen ist. Kai Küstner aus Brüssel fasst zusammen.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und Sie beglückwünschen. Mit diesen Worten verneigte sich Belgiens Regierungschef Michel direkt vor all denen, die an dem monatelang geplanten Antiterroreinsatz beteiligt waren. So ist es gelungen, einen schweren und unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegen unser Land und unsere Bürger zu vereiteln, erklärte der Premier. Ziel des polizeilichen Großeinsatzes war, nach Angaben der Staatsanwaltschaft, eine mutmaßliche Terrorzelle zu zerschlagen. Die hatte angeblich gezielte Angriffe gegen Sicherheitskräfte geplant. Die Ermittlung hat ergeben, dass diese Menschen planten, viele Polizisten zu töten, sowohl auf der Straße als auch auf Polizeiwachen. Gefragt danach, wie nahe denn die drohende Gefahr gewesen sei, antwortete der Staatsanwalt, der Angriff habe unmittelbar bevorgestanden. Es war vielleicht eine Sache von Stunden, maximal von einem, vielleicht auch wenigen Tagen. Belgien scheint also nur um Haaresbreite einem schweren Terrorakt entgangen zu sein. Gestützt wird diese Version der Behörden durch den Fund, den die Polizei in dem mutmaßlichen Terrornest in der Stadt Verviers nahe der deutschen Grenze machte. Wir fanden mehrere Waffen, darunter vier AK-47 Sturmgewehre, also Kalaschnikows, Handfeuerwaffen, Munition und Sprengstoff. Außerdem mehrere Polizeiuniformen, Walkie-Talkies, Mobiltelefone, gefälschte Papiere und eine stattliche Summe Geld. Einen Zusammenhang mit dem Terror von Paris wollen die Behörden nicht herstellen. Belgien ist in Hab-8-Stellung gegangen. Die Eingangstüren einiger Polizeistationen in Brüssel sind verriegelt. Die Gefahrenstufe für das Land wurde angehoben. Gleichzeitig wollen wir vor einer Psychose warnen. Es gibt keinen Grund zur Panik, versucht Regierungschef Michel zu beruhigen. Schon länger war vorgesehen gewesen, dass der heute einen 12-Punkte-Plan gegen Radikalismus und Terrorismus vorstellen wollte. Darin nun enthalten, auch das umstrittene Ansinnen, bisweilen die Armee für die innere Sicherheit einzusetzen. Das Ziel ist, die Armee zu benutzen, um die Sicherheit zu verstärken, und zwar zeitlich begrenzt.
à titre temporaire,
betonte Michel. Außerdem will die belgische Regierung zum Beispiel Syrienheimkehrer künftig schärfer überwachen. Telefone sollen vermehrt abgehört werden. Ob es allerdings möglich ist, jeden mutmaßlichen Terroristen rund um die Uhr zu beschatten, daran gibt es Zweifel. Experten sagen, es gelte die Faustregel, allein um eine Person 7 Tage die Woche 24 Stunden zu überwachen, seien 24 Sicherheitskräfte nötig.
Der Bericht von Kai Küstner. Festnahmen in Paris, Antiterrorrazzien in Berlin, tödliche Schusswechsel in Belgien. Es waren unruhige Stunden gestern und heute, aber allgemein lautete die Einschätzung danach, dass die Behörden nun unnachgiebig gegen ganz augenscheinlich überaus gewaltbereite Islamisten vorgegangen sind, hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Karin Bentsch, unsere Brüsseler Korrespondentin, kommentiert.
Es ist ein Dilemma. Sicherheitsbehörden können sich abwarten, meist schlecht leisten. Dann riskieren sie, dass Terrorverdächtige, die sie beobachten, Anschläge planen oder verüben. Und sie verantworten mit, dass unschuldige Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Schlagen Sicherheitsbehörden zu, vorbeugend, so wie gestern in der belgischen Stadt Verviers, dann kann das auch nach hinten losgehen. Die Terrorstufe im Land wird hochgesetzt, die Angst in der Bevölkerung steigt. Weil viele Menschen, die es nicht wussten, solche, die es nicht wahrhaben wollten und andere, die es schon ahnten, nun alle wissen, wie nah die Terrorgefahr ist. Sie ist nicht außerhalb von Europa, nicht in Frankreich, sie ist mitten unter uns. War es also richtig, dass die Spezialeinheit in Verviers so hart durchgegriffen hat? Ja, und zwar genau dann, wenn die Behörden die Wahrheit sagen und es sich tatsächlich um Terroristen handelt und nicht nur um mutmaßliche. Und es ist genau dann richtig, wenn diese Terroristen tatsächlich einen Schritt davor standen, Anschläge in ganz Belgien zu verüben. Die Beweislast scheint erdrückend. Wer hortet Waffen, Munition und Sprengstoff, Polizeiuniformen, Walkie-Talkies, Mobiltelefone, gefälschte Papiere und große Summen Bargeld zu Hause, wenn er damit nicht etwas vorhat? Die Alternative zu der vorbeugenden Antiterroraktion wäre voraussichtlich schlechter gewesen. Bilder von toten Polizisten auf der Straße, vielleicht von getöteten Passanten, Bilder von zerschossenen Polizeiwachen. Damit wäre die Angst vor islamistischem Terror, die viele nach dem Attentat in Frankreich fühlten, auch nach Belgien herübergeschwappt. Und genau das ist es, was die Terroristen erreichen wollen, Europa mit einem Mehltau aus Angst und Schrecken zu überziehen, durch brutale, zielgerichtete Attentate, die den sicheren Alltag verunsichern sollen, das freie Lebensgefühl fesseln, unter dem Motto, vor uns bist du nirgendwo mehr sicher, nicht auf der Straße, nicht in der U-Bahn, nirgendwo. Das geht nicht. Davor muss sich Europa schützen und wenn es notwendig ist, auch dagegen wehren. Für Belgien bedeutet das sicher nicht, dass die Terrorgefahr nun für immer gebannt ist. Und eine solche vorbeugende Antiterroraktion ist sicherlich auch nicht in jedem Fall richtig. Da muss man genau hinschauen. Aber für den Fall von Verviers war es richtig. Es war richtig zu handeln, statt abzuwarten.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 von Karin Bentsch. Und wir bleiben noch beim Thema. Die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo haben Demonstranten in Pakistan zum Anlass für schwere Ausschreitungen genommen. Vor dem französischen Konsulat in der Hafenstadt Karachi versammelte sich eine Menschenmenge, die nicht nur gegen die Zeichnungen demonstrierte, sondern die versuchte, das Gebäude zu stürmen. Aus Neu-Delhi, Bernd Muschborowska.
Vor dem französischen Konsulat in Karachi ist es heute zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Wie in zahlreichen anderen pakistanischen Städten hatte es in Karachi Proteste gegen das französische Satiremagazin Charlie Hebdo gegeben. Es gab mehrere Verletzte. Ein Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP wurde offenbar durch einen Lungendurchschuss schwer verletzt. Unklar ist noch, wer geschossen hat. Augenzeugen berichteten, einige der Demonstranten seien bewaffnet gewesen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Demonstration aufzulösen. Wie der pakistanische Fernsehsender Jio TV berichtete, hatte sich nach dem Freitagsgebet eine große Menschenmenge auf das Gebäude des französischen Konsulats in Karachi zubewegt. Es seien paramilitärische Truppen zur Verstärkung gerufen worden, um die diplomatische Vertretung zu schützen. Unklar war, ob sich noch Personal dort aufhielt. Mehrere religiöse Gruppen hatten für heute, anlässlich des traditionellen Freitagsgebets der Muslime, zu einem landesweiten Protesttag gegen Mohammed-Karikaturen aufgerufen. Insgesamt nahmen aber deutlich weniger Menschen als erwartet an den Protesten teil.
Seit Monaten hatte der Streit in der Führung der AfD, der Alternative für Deutschland, die parteiinterne Debatte bestimmt. Jetzt scheint der Streit entschieden. Der Bundesvorstand der AfD einigte sich darauf, dass von Dezember an nur noch einer Parteichef sein soll, AfD-Gründer Bernd Lucke. Bislang hat die Partei 3 gleichberechtigte Sprecher. Die Hintergründe der Einigung von Thorsten Huhn aus Berlin.
Die Alternative für Deutschland hat ihren Führungsstreit beigelegt. Die Führung der Partei einigte sich bei einem Treffen in Berlin auf einen Kompromiss, den der stellvertretende Parteivorsitzende Konrad Adam so kommentiert.
Es flogen keine Fetzen und wir haben uns auf eine Linie geeinigt, die meiner Ansicht nach allen Seiten gerecht wird.
Der Bundesvorstand einigte sich formal zwar auf einen Kompromiss, im Prinzip aber hat sich Parteichef Bernd Lucke durchgesetzt. Der Weg zum alleinigen Parteivorsitzenden ist für ihn geebnet. Von Dezember an dürfte er alleiniger Chef der AfD sein. Konrad Adam.
Es ist zunächst ein etwas anderer Vorschlag, der für den Bremen zur Abstimmung steht. Dort eine vorübergehende Zweierspitze mit 3 Stellvertretern. Im Herbst soll dann dieses Modell dann durch ein etwas anderes Modell ersetzt werden, mit einem Vorsitzenden und 4 Stellvertretern.
Der Parteitag Ende des Monats in Bremen soll die neue Führungsstruktur verabschieden. Derzeit hat die AfD 3 gleichberechtigte Vorsitzende. Neben Lucke sind das Frauke Petri und Konrad Adam. Beide waren ursprünglich gegen den Plan von Parteigründer Lucke, die AfD nur noch von einem Vorsitzenden führen zu lassen, um so schlagkräftiger zu werden. Petri und Adam konnten sich aber nicht durchsetzen. Mit dem Kompromiss kann Adam leben.
Warum sollte einer geknickt sein, wenn man sich auf einer Linie einigt, die etwa durch die Mitte führt? Beim Kompromiss, das ist eine alte Regel, muss jeder geben, um nehmen zu können. Und ich glaube, dass genau das geschehen ist. Geknickt, soweit ich das beobachten konnte, ist ja überhaupt niemand.
Die neue Führungsstruktur soll auf dem AfD-Parteitag Ende des Monats in Bremen beschlossen werden. Hinter den Auseinandersetzungen um die Vorstandsposten stehen aber auch inhaltliche Konflikte. Lucke hat immer stark auf wirtschaftspolitische Themen gesetzt, vor allem auf den Kampf gegen den Euro. Petri und Adam hingegen wollen eine andere Ausrichtung. Sie streben beispielsweise eine Annäherung an die Pegida-Bewegung an. Adam sieht darin kein Problem.
Es ist ganz sicher so, dass es hier verschiedene Strömungen, gewisse Vorlieben innerhalb des Vorstandes gegeben hat und wohl auch weiterhin geben wird. Ich bin sehr dafür, dass es solche unterschiedlichen Ansichten gibt, denn darüber muss man sich dann austauschen.
Mit den unterschiedlichen Ausrichtungen müsse der Vorstand leben können, meint Adam. Er sieht grundsätzlich 2 verschiedene Strömungen in der Partei.
Die einen denken eher freihändlerisch und wollen, um es etwas übertrieben auszudrücken, die Politik auf Wirtschaft und Währungsfragen reduzieren. Dieser Ansicht kann ich aber nicht zustimmen. Politik ist viel, viel mehr. Politik muss historische und kulturelle Gegebenheiten zum Beispiel in Rechnung stellen.
Und damit meint er unter anderem das Thema Zuwanderung. In welche Richtung sich die AfD bewegen wird, das dürfte der Parteitag in Bremen zeigen.
Thorsten Huhn aus Berlin. Wer hat wen wann von den Ermittlungen wegen Kinderpornografie gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Edati informiert? Weiterhin steht im Untersuchungsausschuss in Berlin Aussage gegen Aussage. Nun sollen weitere, teilweise recht prominente Politiker geladen werden. Aus Berlin, Peter Mücke.
Der Edati-Untersuchungsausschuss wird immer mehr zu einem SPD-Untersuchungsausschuss. Denn laut Edati sollen zahlreiche Parteikollegen frühzeitig gewusst haben, dass gegen ihn ermittelt wird. Unter anderem auch der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs. Er ist einer von 7 zusätzlichen Zeugen, die für die kommenden beiden Sitzungen Ende Januar und Anfang Februar geladen werden.
Herr Edati hat in geheimer Sitzung einige neue Zeugen benannt, von denen er behauptet, dass er sie schon im November, Dezember 2013 darüber informiert haben will, dass Herr Hartmann sein Informant sei und der wiederum durch Herrn Zirke informiert wird.
Sagte der CDU-Obmann Armin Schuster nach einer Obleutesitzung am Nachmittag. Neben Kahrs sollen die beiden ehemaligen Büroleiter Edatis, eine frühere niedersächsische SPD-Landtagsabgeordnete und ein Lebensgefährte Edatis, ein ehemaliger SPD-Bundestagskandidat, angehört werden. Unangenehm für die Partei räumt auch Ausschussvorsitzende Högel von der SPD ein.
Das ist natürlich keine Situation, die wir besonders angenehm finden. Das ist völlig klar. Dieser Untersuchungsausschuss hat als Zeugen viele Personen, die der SPD angehören. Das ist natürlich unangenehm, aber wir klären auf.
Auch Edatis Anwalt und der Präsident des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz wurden als Zeugen benannt. Bei dem Beamten soll Hartmann um eine strafrechtliche Einschätzung des Falls gebeten haben, weshalb die Grünen-Obfrau Mihalic nun den SPD-Abgeordneten unter Druck sieht.
Herr Hartmann hat eine Aussage gemacht, die ich jetzt nach jetzigem Kenntnisstand ja für nahezu nicht mehr haltbar halte. Und deswegen ist natürlich jetzt hier insbesondere die SPD aufgefordert, beziehungsweise die beteiligten Personen, diese Transparenz in vollem Umfang herzustellen.
Die neuen Zeugen sollen mit Ausnahme von Kahrs in der Sitzung am 29. Januar gehört werden. Kahrs ist dann eine Woche später dran. Dann soll auch Hartmann erneut gehört werden.
TTIP. Für die einen ist das Freihandelsabkommen mit den USA der Weg zu neuem Wohlstand. Für die anderen werden durch TTIP wichtige Verbraucherrechte auf dem Altar des globalen Handels geopfert. Der Bundestag hat den Stand der TTIP-Verhandlungen heute ein weiteres Mal debattiert. Und Katrin Schmidt hat zugehört.
Die Schiedsgerichte bleiben das umstrittenste Thema bei den Freihandelsgesprächen mit den USA. Das hat die heutige Bundestagsdebatte gezeigt. Die Gerichte, die bei Streitigkeiten zwischen Staaten und privaten Investoren schlichten sollen, stoßen bei den Abgeordneten der Grünen und Linken auf Ablehnung. Hier werde durch das Freihandelsabkommen eine Paralleljustiz geschaffen, die Interessen von Staaten und Bürgern bedroht. Ähnliche Zweifel zeigten sich schon Mitte der Woche, als die EU-Kommission die Ergebnisse einer Bürgerkonsultation veröffentlichte. Monatelang wurden in Brüssel Stellungnahmen zu den Schiedsverfahren entgegengenommen. 150.000 Antworten waren es am Ende. 97% sprachen sich eindeutig gegen den Mechanismus aus. Deshalb stellt sich nun die Frage, sagt Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke.
Wo ist die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage? Und ich habe den Eindruck, die Aussagen unseres Bundeswirtschaftsministers in der Frage der Handelsabkommen haben die Halbwertszeit von Einwegunterwäsche.
Die Redner der Koalition verwiesen darauf, dass allein Deutschland zur Absicherung der eigenen Auslandsinvestitionen inzwischen rund 150 Investitionsschutzverträge mit anderen Staaten abgeschlossen hat. Deshalb sei bei aller Sorgen kein Schiedsverfahren auch keine Lösung, denn es gehe darum, die Chance zu ergreifen, im internationalen Handel Standards zu setzen, die den europäischen Werten von Fairness und Transparenz entsprechen, so Brigitte Zypris, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Und hier habe sich bereits einiges getan.
Es ist inzwischen klar, Transparenz wird eingehalten, sämtliche Unterlagen werden veröffentlicht. Interessierte Gruppierungen wie NGOs, Gewerkschaften können Anträge einreichen, können Stellungnahmen abgeben. Das ist was, was wir im deutschen Recht ja gar nicht kennen. Das heißt, es gibt eine Menge Verbesserungen.
Fest steht in jedem Fall, auch auf Basis der Bürgerbefragung wird die EU-Kommission ihre Verhandlungsposition in Sachen Schiedsverfahren weiter überarbeiten und erst dann wieder darüber verhandeln. Bei der nächsten TTIP-Runde mit den Amerikanern Anfang Februar in Brüssel wird das umstrittenste Thema also gar nicht auf den Tisch kommen.
Nun kann das große Futtern also beginnen. Die Grüne Woche in Berlin hat die Tore für die Besucher geöffnet. Und wie in jedem Jahr war der Andrang bereits am ersten Tag massiv. Ein Schluck Weißwein hier, eine Wurst da. Für Agrarminister Schmidt und den neuen regierenden Berliner Bürgermeister Müller war es die erste Grüne Woche im Amt. Aus den Messehallen Miriam Keuter.
Ein kleines Ständchen für den Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller, die ganz routiniert am Weißwein nippten und mit Äpfeln in der Hand in die Kameras lächelten. Dabei war der Eröffnungsrundgang für beide das erste Mal. Und Kenner wissen, das ist eine Herausforderung. 4 Stunden an 27 Ständen vorbei in einem Tross aus Sicherheitsleuten und Journalisten.
Ja, und Herr Schmidt, wenn Sie auch noch mal nach rechts schauen könnten. Ja, super.
Hier ein Schnaps, dort ein Stück Salami und zwischendurch ein Smalltalk mit Ministern und Botschaftern aus der ganzen Welt. Hat sich Berlins Regierender darauf vorbereitet?
Gar nicht präpariert, sondern man muss einfach nur aufpassen, dass man nicht zu viel isst und zu viel trinkt und dann den Vormittag damit gut übersteht.
Er kam im schlichten Anzug mit eleganten Schuhen wie sein Vorgänger Klaus Wowereit, routiniert und freundlich, aber besser im Zeitplan. Im 80. Jahr der Grünen Woche ein erster Rekord, sagt Messesprecher Wolfgang Rogall.
Es gibt ja vorher natürlich Proberundgänge, Absprachen, die Wegeführung wird genau festgelegt, die Transfers mit den Bussen klappt in diesem Jahr recht gut.
Ohne Busse bräuchte der Tross mehr als 4 Stunden. 8 Kilometer müsste man zurücklegen, um alle 26 Hallen zu sehen. Das würde circa 3 Tage dauern. Die Zeit haben auch die Messebesucher nicht. Seit heute Morgen 10 Uhr stehen sie wie jedes Jahr in langen Schlangen an der Kasse. Umsonst wie früher gibt es schon lange nichts mehr. Und trotzdem kommen Jahr für Jahr mehrere 100.000 auf die Grüne Woche. Exotische Happen wie Kamelgulasch aus Kenia oder Elchwurst aus dem Baltikum sind nur Nebensache.
Das ganze Flair, das ganze Umfeld, das ist schön und das machen wir jedes Jahr.
Dass man Leckereien bekommt, die man sonst nirgends zu kaufen bekommt, weil die Länder hier vor Ort sind. Man kann Käsesorten probieren, kaufen, die man sonst im Handel teilweise nicht bekommt.
Zuerst habe ich so eine schöne Prinzessin gesehen.
Wir waren erst in Russland gewesen und da fand sie ja die Kleider alle so toll. Ja, also das hat sie total fasziniert jetzt.
Auch wenn es nicht so scheint, es geht auch um Politik, Verbraucherschutz und gesunde Ernährung bei der Grünen Woche. In diesem Zusammenhang bezeichnete Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt die Messe als ein Stück Überfluss, den wir schätzen sollten, auch indem wir nichts wegwerfen.
Das ist keine gute Nachricht für den Energieversorger Vattenfall. Das Atommüllzwischenlager in Brunsbüttel hat keine gültige Betriebserlaubnis. Das hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt. Aber trotzdem muss der Atommüll, der dort lagert, vorerst nicht weggeräumt werden, sondern es soll ein neues Genehmigungsverfahren geben. Michael Frömter.
Nach einem mehr als 10 Jahre dauernden Rechtsstreit haben auch die Leipziger Richter der Klage eines Anwohners stattgegeben. 2003 hatte das Bundesamt für Strahlenschutz die Zwischenlagerung von Behältern mit hochradioaktivem Müll auf dem Gelände des Kernkraftwerks Brunsbüttel genehmigt. Dagegen war der Anwohner vor Gericht gezogen. Begründung: Das Zwischenlager mit Atommüllbehältern sei gegen Gefahren vor terroristischen Angriffen nicht ausreichend geschützt. Das sahen schließlich 2013 auch die Richter am Oberverwaltungsgericht in Schleswig so. Sie bemängelten, dass beispielsweise die Folgen eines möglichen Absturzes eines A380 im Genehmigungsverfahren nicht ermittelt wurden, obwohl die erforderlichen Daten bereits vorlagen. Als Konsequenz aus dem Leipziger Urteil hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck mitgeteilt, das Zwischenlager in Brunsbüttel bis 2018 nun zu dulden. Bis dahin muss der Betreiber Vattenfall eine genehmigungsfähige Lösung finden.
Und fast zum Schluss der Sendung noch eine höchstrichterliche Entscheidung im ewigen Streit Raucher gegen Nichtraucher. Wer sich auf dem Balkon vom Qualm des Nachbarn gestört fühlt, muss das nicht länger hinnehmen. Der Bundesgerichtshof gab Mietern jetzt recht, die Qualmerei des Nachbarn einschränken wollen. Klaus Hempel aus Karlsruhe.
Geklagt hatte ein Ehepaar, das den Qualm der Nachbarn nicht mehr ertragen will. Die Nachbarn leben in einer Wohnung direkt unter dem Ehepaar und rauchen auf dem Balkon. Sie sind der Meinung, dass sie rauchen dürfen, wann sie wollen. Dies will das Ehepaar unterbinden. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung, so dessen Anwalt an Osterloh.
Meine Mandanten wollen keineswegs ein generelles Rauchverbot durchsetzen. Sie wollen es nur regeln. Sie wollen verlässliche Zeiten haben, in denen sie auf dem Balkon verweilen können, ohne gestört zu werden. Und die Raucher sollen verlässliche Zeiten haben, wo sie rauchen können auf dem Balkon, ohne andere zu stören.
Dem hat der Bundesgerichtshof nun grundsätzlich zugestimmt. Ein Mieter müsse es nicht hinnehmen, wenn Tabakqualm nach oben steigt, so Bertram Schmidt, Sprecher des BGH.
Er hat es aber nicht zu einem unbedingten und uneingeschränkten Abwehranspruch ausgestaltet. Das heißt also, es müssen Regelungen gefunden werden, die sowohl dem rauchenden, unten wohnenden Mieter gerecht werden, als auch dem Anspruch des über ihm wohnenden nicht rauchenden Mieters, dass er nicht gestört wird durch den Rauch.
Eine weitere Einschränkung, die der BGH vorgenommen hat: Die Belästigung durch den Qualm muss von einem Nichtraucher wirklich als störend empfunden werden. Und das hängt immer von der Situation vor Ort ab. Etwa von der Frage, wie weit sind die Balkone voneinander entfernt? Herrscht regelmäßig Windstille oder weht der Wind den Rauch regelmäßig weg, sodass der Nachbar nur unwesentlich gestört wird? Kommt es zu einem Rechtsstreit, muss das gegebenenfalls vor Ort von einem Richter geprüft werden. Der BGH betont ausdrücklich auch das Recht zu rauchen, das zu einer freien Lebensführung gehöre. Deshalb müsse zwischen Rauchern und Nichtrauchern ein gerechter, angemessener Ausgleich gefunden werden, so BGH-Sprecher Schmidt.
Rein praktisch, so favorisiert das der Senat hier, wird man wohl ein sogenanntes Teilzeitrauchmodell einführen, das nach Absprache oder eben auch im Rahmen eines Gerichtsverfahrens entsprechend etabliert werden muss.
Das bedeutet, wenn ein Nichtraucher tatsächlich von Qualm belästigt wird, dann muss genau festgelegt werden, in welchen Zeitspannen der Nachbar unter ihm auf dem Balkon rauchen darf.
Und zum Schluss der Sendung Sport. Handball: Bei der Weltmeisterschaft in Katar hätte es für das deutsche Team zum Auftakt kaum besser laufen können. Gegen die Rivalen aus Polen hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Aus Doha berichtet Thorsten vom Wege.
Mit 29:26 besiegen die Schützlinge von Trainer Dagur Sigurdsson Polen und verschaffen sich damit eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Die Deutschen begannen stark, aber Polen hielt ebenso stark mit. So konnte sich keine Mannschaft bis zur Mitte der ersten Halbzeit absetzen. Dann brachten die DHB-Spieler ihre Stärken durch und führten zur Pause mit 17:13. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Nach dem Wechsel brauchte Polen gerade mal 11 Minuten, um auszugleichen. Danach wuchte das Spielgeschehen hin und her. Deutschland kam noch einmal mit 3 Toren vor. Wieder konnten die Polen ausgleichen. 25:25 stand es nach 53 Minuten, ehe mehrere deutsche Treffer in Folge das Spiel letztlich entschieden.
Und das nächste Spiel dann der deutschen Mannschaft am kommenden Sonntag gegen Russland. Das war das Echo des Tages an diesem Freitagabend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.